Und die Frage ist, wie finde ich Gottes Plan oder Gottes Willen für mein Leben? Wie weiß ich, dass ich in Gottes Plan bin, sozusagen in seinem Willen lebe? Wie weiß ich, ob ich den richtigen Dienst tue in der Gemeinde, an einem richtigen Ort wohne, wo Gott mich haben will, das richtige Haus gebaut habe oder sogar mit dem richtigen Partner verheiratet bin, obwohl das ein bisschen spät ist, dann darüber nachzudenken. Oder woher weiß ich, dass er oder sie der Richtige oder die Richtige ist? Wie finde ich das heraus? Ist es Gottes Willen, dass ich diese Person jetzt heiraten soll? Oder eben, soll ich diesen Job annehmen oder diesen Job? Und solche Entscheidungen, da stehen wir auch immer wieder davor. Und ich weiß, dass viele von euch auch immer wieder vor solchen Entscheidungen stehen. Und der eine oder der andere fragt sich vielleicht, ja, was ist denn jetzt Gottes Wille hier in der Situation? Und schließlich wollen wir doch alle Gottes Willen tun, oder? Und ich gehe jetzt einfach hier davon aus, dass ihr Kinder Gottes seid. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann bitte ich dich, im Glauben, dich an den Herrn Jesus zu wenden, zur Vergebung deiner Sünde. Herr Jesus ist gekommen auf diese Welt, um zu sterben am Kreuz, damit unsere Sünden vergeben werden können. Und wenn du keine Wiedergeburt erlebt hast, kein wahres Kind Gottes bist, kein Christ, der wirklich Christus nachfolgt, dann werden die Dinge, die ich heute Morgen sage, nicht so viel Sinn machen für dich, sondern dann gilt, Gottes Wille für dich ist erstmal, dass du gerettet wirst. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und zur Erkenntnis des Evangeliums, das Evangelium annehmen. Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann fragst du dich natürlich, okay, wie geht's jetzt weiter? Manche sagen, soll ich irgendwo in die Mission gehen? Ja, ganz klischeehaft, nach Afrika natürlich, wohin denn sonst? Oder sonst wohin? Nun, ich mache das nicht oft, ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Als ich damals mit meiner Frau noch in der Schweiz gelebt habe, in Basel, haben wir uns eine ähnliche Frage gestellt. Was ist nun der Wille Gottes für mein zukünftiges Leben? Und ich habe gedacht, ja, nun bin ich Christ und wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe mir genau dieselbe Frage gestellt. Was soll ich mit meinem Leben machen? Ich möchte irgendwas tun für den Herrn. Irgendwas Großes, natürlich. Was denn sonst? Eben irgendwie in die Mission gehen oder sonst was. Gottes Willen, so dachte ich damals, offenbart sich uns in unterschiedlichsten Situationen. Und alles begann mit einem Traktat, also es ist nicht ein Traktat für Ungläubige, sondern für Gläubige, von Keith Green, wo er, der bekannte Sänger, wo er einige Gründe auflistet, warum man in die Mission gehen sollte. Ich sage es jetzt mal so ganz überspitzt, irgendwo hingehen sollte und warum man ein Missionar sein sollte und warum viele dann nicht gehen, obwohl sie doch einen ganz deutlichen Ruf haben. Was immer das ist, wie dieser Ruf immer aussehen mag. Und wir wurden beide wie vom Blitz getroffen. Ja, ich und meine Frau. Und dachten, oh ja, das ist es, wir müssen in die Mission gehen. Aber wohin? Nun, wir kannten jemanden in Russland, der da gerade eine Drogenrehabilitationsarbeit aufgebaut hatte. Und auch eine Gemeinde hatte. Und so dachten wir, ja, wir waren auch sehr begeistert. Wir haben diese Arbeit schon einige Male besucht. Wir waren sehr begeistert davon. Und wir beteten zu Gott, dass er uns noch mehr von seinem Willen offenbaren würde. Und er tat es auch. So dachten wir zumindest damals. Wir trafen plötzlich überall Russen auf der Straße. Wow, das ist doch ein eindeutiges Zeichen, ne? Oh, Gott könnte nicht deutlicher sprechen zu uns. Und dann beantragten wir ein Visa, um nach Russland gehen zu können. Und es klappte natürlich in allerletzter Minute, so wie in irgendwelchen Actionfilmen, ja, wo immer alles in letzter Minute gleich klappt. Und das war sogar ein religiöses Visa. Das kriegt man eigentlich fast nie, hat uns jemand mitgeteilt, damals, auch heute noch. Also ein Visa, das speziell für religiöse Tätigkeit in freien Gemeinden gegeben wurde. Boah, das muss doch klar sein, Gottes Wille ist es. Wir müssen jetzt nach Russland. Und dann haben wir auch gesagt, so gemäß der Art und Weise, wie Gideon das macht. Also Herr, wenn du wirklich willst, dass wir nach Russland gehen, dann schenk du einfach Gnade, dass wir alle unsere Möbel verkaufen können. Ja, und wenn wir alle unsere Möbel verkaufen können, dann ist das nochmal ein klares Zeichen, dass wir nach Russland gehen sollen. Und so war es dann auch, wir haben alle unsere Möbel verkauft und der Fall war klar, es ist Gottes Wille für uns, nach Russland zu gehen. Aber da gab es Probleme. Die Ältesten unserer Gemeinde, damals, in der damaligen Gemeinde, nicht die Ältesten hier, die wollten uns nicht so schnell ziehen lassen. Ja, ihr müsst zuerst eine Bibelschule machen, ihr müsst zuerst das machen, ihr müsst zuerst jenes machen. Aber der Heilige Geist hat uns doch gesagt, dass wir da hingehen sollen. Das muss ein Angriff des Feindes sein. Ja? Oh oh, oh oh. Auch prüften wir die Lehren der Gemeinde da in Russland überhaupt nicht. Und wir waren uns überhaupt nicht bewusst, dass wir drauf und dran waren in ein chaotisches Durcheinander von charismatischen Lehren und russischer Orthodoxie und was weiß ich, alles rein zu geraten. Wort des Glaubens war auch noch da, eine Bewegung, die weit verbreitet war, eine Lehre. Aber eben der Heilige Geist hat uns ja gesagt, dass wir Recht haben. Oh Mann, es ist etwas peinlich, euch das alles zu erzählen, aber der Grund, warum ich es tue, ist einfach. Es ist ein sehr gutes Beispiel, wie man nicht, aber auf gar keinen Fall Gottes Willen für sein Leben herausfinden kann oder sollte es zumindest nicht probieren. Und manche Leute haben mich schon gefragt, ja, was ist denn nun die Antwort auf diese Geschichte? War es nun Gottes Wille, dass ihr nach Russland geht? Oder war es nicht Gottes Wille, dass ihr nach Russland geht? Nun, lasst mich das heute erst gegen Schluss der Predigt auflösen. Lasst euch mit dieser Frage noch ein bisschen alleine und zunächst mal zu unserem Thema kommen. Unser Thema heute ist nämlich 5 befreiende, und ich betone das, 5 befreiende Wahrheiten über Gottes Willen, damit wir wissen, was wirklich zu tun ist. 5 befreiende Wahrheiten über Gottes Willen, damit wir wissen, was zu tun ist. Ich denke, eines unserer größten Probleme mit Gottes Willen ist es, dass wir gerne seinen souveränen Ratschluss kennen würden, und zwar in jedem Detail. Er aber uns nur, in Anführungsstrichen, seinen wünschenden, geoffenbarten Willen gegeben hat. Und irgendwie sind wir nicht ganz zufrieden damit. Wir wollen mehr. Ich möchte mehr Details haben, was ich genau machen soll. Nun, Gott hat einen souveränen, einen erhabenen Willen, einen Willen, den er ausführt, einen Ratschluss, einen sogenannten alles umspannenden Willen, nachdem die ganze Menschheits- und Weltgeschichte vom Anfang der Schöpfung bis zum Ende in der Offenbarung abläuft. Niemand kann sich diesem Willen widersetzen. Paulus spricht zum Beispiel die Gläubigen in Ephesus als die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rat seines Willens, das ist Epheser 1,11, an. Er sagt, Gott wirkt alles nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, also nach dem Vorsatz, nach seinem Vorsatz, wirkt er alles nach dem Ratschluss seines Willens. Er ist der, der alles bewirkt, alles tut, alles bestimmt. Das ist der souveräne Plan Gottes, sein souveräner Wille. Und auch in Römer 11,36 heißt es, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieser Vers macht das genau deutlich. Gottes souveräner Wille geschieht. Alles geschieht durch ihn, für ihn und zu ihm hin. Es wird seinen Plan, seinen Zwecken, seiner Verherrlichung am Ende der Zeit dienen. Und dazu könnt ihr euch die Predigt auch anhören über Römer 11, 33 bis 36. Aber nun kommt das Problem. Ja, und das ist natürlich nur für uns ein Problem. Das ist nicht für Gott ein Problem, aber für uns. Gott hat uns nämlich Teile davon geoffenbart, von diesem souveränen Ratschluss, zum Beispiel in der Prophetie. Ja, wir sehen in den alttestamentlichen Propheten oder auch in der Offenbarung, sehen wir, wie es alles enden wird, die Zukunft. Wir können schon wissen, wie das Ganze ausgehen wird eines Tages. Und das gibt uns Hoffnung und Zuversicht, dass Jesus siegen wird, dass Jesus uns entrücken wird und all diese Dinge, die wir auch schon behandelt haben, die ich jetzt hier nicht im Detail anschauen will. Aber Gott offenbart nicht jedem Einzelnen von uns seine persönliche Eschatologie oder sein persönlicher Plan, ja, den er geschmiedet hat. Außer natürlich das Evangelium, das ist klar. Die Erkenntnis, dass du, wenn du Christus nicht kennst, Buße tun musst, von deinen Sünden umkehren und Vergebung der Sünde empfangen, die er am Kreuz für dich gewirkt hat. Und auch in Römer 10,9, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Also das ist ganz klar ein Teil, dass wir wissen, okay, wohin wir kommen. Entweder in den Himmel, in die ewige Herrlichkeit oder in die ewige Verdammnis, wenn du keine Vergebung deiner Sünde hast. Aber Gott offenbart große Teile seines souveränen Ratschlusses nicht. Ja, viele Dinge hat er uns nicht geoffenbart in seinem Wort. Und ihr kennt, es gibt diese Leute, die dann versuchen, in der Prophetie überall jeden Kanonenschlag in Israel, jeder Weltkrieg irgendwo zu deuten. Gott muss uns gar nicht das alles offenbaren im Detail. Und warum ist das so? Nun, vielleicht, weil wir das einfach nicht alles wissen müssen. Vielleicht gibt es Dinge, die uns einfach nichts angehen, die wir nicht alle unbedingt im Detail wissen müssen. 5. Mose 29, Vers 28 heißt es, das Verborgene ist des Herrn, es ist bei dem Herrn, unserem Gottes, unser Gott. Aber das Offenbarte ist unser und unserer Kinder in Ewigkeit, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Ja, es gibt Dinge, die sind Gott, die hält er sich vor, die verbirgt er für uns. Und dann gibt es Dinge, die er uns offenbart, die sind für uns, die er uns zeigt. Das ist wie der Chef einer Firma und die Angestellten. Der Chef einer Firma muss auch nicht immer seine Angestellten in jedes Detail, in jeden Prozess einweihen. Man muss nicht immer alles wissen. Und Gott ist auch so. Wir müssen nicht immer alles im Detail wissen. Nicht mal über unser eigenes Leben. Weil mein Leben gehört schließlich nicht mir. Und Paulus schreibt, dass es trotzdem möglich ist, diesen Willen Gottes zu tun, zu finden und zu tun. Das heißt in Epheser 5, Vers 17, ihr müsst jetzt ein bisschen Bibel blättern heute, das sind ausgewählte Schriftstellen. In Epheser 5, Vers 17, ganz einfach, darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Seid nicht töricht, seid nicht dumm, mit anderen Worten, sondern seid verständig, versteht, was der Wille des Herrn ist. Paulus sagt nicht, sucht erstmal den Willen Gottes irgendwo, wo er versteckt ist, sondern er sagt, versteht ihn. Das heißt, er geht davon aus, dass er bereits offenbart ist. Und das ist der Punkt. Wir müssen Gottes Willen nicht suchen, er ist schon da. Nun, 5 befreiende Wahrheiten über Gottes Willen, damit wir wissen, was zu tun ist. Hier kommen die 5. Die erste davon zumindest. Punkt Nummer 1 für heute. Die erste befreiende Wahrheit ist, Gottes Wille ist nicht versteckt. Gottes Wille ist nicht versteckt. Gott spielt kein Versteckspiel mit uns, wenn es um seinen Willen geht. Und es gibt leider immer wieder viele törichte Ideen, hat es immer wieder gegeben und gibt es immer noch, wie jemand versucht, Gottes Willen für sein persönliches Leben zu finden. Manche glauben, dass Gott eben nicht nur durch die Bibel, sondern eben auch durch Umstände spricht, dass er uns in eine Situation bringt und durch diese Umstände dann zu uns spricht, eben zum Beispiel viele Russen zu treffen. Manche denken, dass Gott ihnen Eindrücke gibt, Bilder. Die Leute sprechen dann, ich habe ein Bild. Das ist eher ein bisschen eingebildet, denke ich, aber ein Bild. Der Charismatiker sagt, und das gibt es in allen Kreisen, ja, in allen Kreisen der evangelikalen Christenheit, ganz groß gefasst. Der Charismatiker sagt, ich habe eine Vision, und manche konservativen Brüder sagen, der Herr hat mir es aufs Herz gelegt. Wo ist der Unterschied? Es ist alles Mystizismus. Es ist geheimnisvoll verborgen, man muss irgendwie so einen Eindruck kriegen, so eine innere Stimme. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also ich habe das noch nie gehört, bin ich ehrlich. Und dann habe ich es mir dann eingebildet. Einige reden von offenen Türen oder geschlossenen Türen. Ja, wir müssen gucken, wo der Herr uns eine Tür aufmacht. Sie nehmen dabei vielleicht Bezug auf 1. Korinther 16, 9, aber da spricht Paulus von einer Gelegenheit, die bereits da war, die er als offene Tür bezeichnet. Weil woher weiß ich denn, dass jede Gelegenheit, irgendwo hinzugehen oder irgendwas zu tun, unbedingt eine offene Tür vom Herrn ist? Vielleicht ist es ja auch eine Versuchung, vielleicht ist es ja auch eine Falltür vom Satan. Woher will ich das wissen? Wie kann ich das herausfinden? Manche bringen alttestamentliche Beispiele. Gideon. Na, Gideon, der hat doch auch ein bisschen extra Tau auf sein Vlies bekommen, ne? Seinen Willen, um Gottes Willen zu erkennen. Nun, erstens hatte Gideon keine Bibel, wie wir heute. Keine einzige Seite des Gesetzes war wahrscheinlich irgendwo zu haben, zu der Zeit dieses Abfalls. Und zweitens ist das Buch der Richter nicht gerade der Ort, um nach Vorbildern zu suchen. Ja, das Buch der Richter zeichnet für uns eine Zeit des Abfalls in Israel auf. Und das heißt, jeder tat, was recht war, in seinen Augen, Richter 17, 6. Das ist ja gar nicht unbedingt ein Buch, das wir jetzt sagen sollen, okay, das müssen wir genau so machen. Wiederum andere benutzen die Bibel als Orakel. Ich habe das auch gemacht lange. Herr, bitte gib mir einen Vers. Und dann, okay, das ist der Vers für den Tag heute. Vielleicht kennt ihr alle den Witz. Eines Tages gab es einen Mann, der eben genau das tat, der blind seinen Finger irgendwo auf der Bibel suchte. Und dann landete sein Finger bei Matthäus 25,5. Da heißt es, er machte sich davon und ging hin und er hängte sich. Und offensichtlich gefiel ihm das Wort des Tages nicht so wirklich, so blätterte er nochmal in der Bibel und sein Finger fiel auf Lukas 10,37, geh hin und du ebenso. So können wir Gottes Willen nicht finden. So können wir Gottes Willen nicht finden. Und Gottes Wille, sein wünschender Wille, ist nicht versteckt. Seinen souveränen Ratschluss können wir vielleicht nicht ergründen, aber sein wünschender Wille ist da für uns, er ist geoffenbart, er ist nicht versteckt. Gott ist kein Spielverderber, er spielt kein sadistisches Versteckspiel mit uns und sitzt oben im Himmel mit einem Lächeln auf den Stockzähnen und sagt, wärmer, wärmer, kalt, kalt. Nein, da haben wir nicht verstanden, was für ein Gott wir haben. Wir haben einen Gott der Wahrheit, Johannes 14,6. Und des Lichts, der Klarheit, 1. Johannes 1,5. Gott hat sich klar ausgedrückt. Er spielt kein Spiel mit uns. Aber vielleicht haben wir uns bisher auf die falschen Dinge konzentriert. Vielleicht suchen wir sozusagen in der falschen Ecke. Vielleicht hat Gott andere Interessen für dein und mein Leben, einen anderen Willen, den er gerne möchte, dass du und ich, dass wir ihn umsetzen. Und wir verpassen das völlig bei unserem Versteckspiel. Und das ist die Antwort. Die Antwort auf diese zweite Frage bringt uns zum zweiten Punkt heute, die zweite befreiende Wahrheit. Erstens, Gottes Wille ist nicht versteckt. Zweitens, Gottes Wille ist geoffenbart. Er ist nicht nur nicht versteckt, so dass man ihn gut finden kann, sondern er ist einfach offenbar. Er ist da und er ist definitiv. Sein wünschender Wille, wie gesagt, wir sprechen jetzt nicht mehr vom souveränen Ratschluss, sondern vom wünschenden Willen. Er muss nicht gesucht und er muss auch nicht gefunden werden. Gottes Wille musst du nicht suchen, sondern aufschlagen. Du musst Gottes Wille nicht suchen, sondern aufschlagen. Alles ist hier drin. Alles ist hier drin in diesem Buch. Es steht alles da. Du findest Gottes Wille heute in dieser Zeit in der Bibel und zwar nur in der Bibel, sonst nirgends. Was sagt die Bibel über die Bibel? Nun, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott ausgehaucht, eingegeben steht im Deutschen, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt oder völlig ausgerüstet. Hier steht, zu jedem guten Werk, teilweise? Nee, völlig ausgerüstet. Es ist alles da. Die Schrift ist vollkommen. Die Schrift gibt dir alles, was du wissen musst. Über Gott, über dich, der Kanon der Bibel, Kanon bedeutet Maßstab. Wir werden noch sehr ausführlich auf dieses Thema kommen, deshalb werde ich es heute nicht ausführen, ist abgeschlossen. Das heißt, die Bibel ist eine in sich geschlossene Offenbarung. Es kommt nichts Neues hinzu. Lass mich das mal an einer anderen Stelle demonstrieren. Lass uns mal zum Hebräerbrief gehen, Hebräer Kapitel 1. Ich möchte das einfach zeigen, wie das die Bibel selber deutlich macht. Die Schrift selber macht es deutlich. Nicht nur in 2. Timotheus 3,16, an anderen Stellen, sondern im Hebräer 1, Kapitel 1, Vers 1. Und ohne jetzt groß ins Detail gehen zu wollen, der Hebräerbrief wurde an Judenchristen geschrieben, die in der Gefahr standen, sozusagen vom neuen Bund in den alten zurückzukrebsen, zurückzurutschen. Sie standen unter Bedrängnis, unter Verfolgung und dann war es natürlich bequemer zu sagen, naja, wir halten ja auch noch das Gesetz Mose und wir lehren auch noch die Beschneidung und den Sabbat und all diese Dinge. Und der Schreiber des Hebräerbriefs muss sie überzeugen, dass der neue Bund besser, überragender ist als der alte. Und so kann man den gesamten Hebräerbrief eigentlich mit einem Wort zusammenfassen. Besser. Ja? Besser. Der neue Bund ist besser. Ein besseres Priestertum, ein besseres Opfer, besser als Mose, besser als die Engel und so weiter und so fort. Ihr könnt das alles, wenn ihr das alles durchlässt, sehen. Aber er beginnt mit diesem Thema, dass Jesus die bessere, überragende, vollkommene Offenbarung ist. In Vers 1 heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Also nachdem er das tat, früher, als es die vollkommene Offenbarung noch nicht gab von Jesus, da benutzte Gott Visionen, direkte Rede, Propheten wie Mose und Elia, Fliese, ja, um seinen Willen kundzutun. Aber jetzt heißt es in Vers 2, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Und hier ist bezeichnend, dass es im Griechischen kein Artikel gibt. Und das deutet auf Qualität hin. Manche Übersetzungen sagen durch den Sohn, also als wäre es ein Instrument gewesen. Aber das geht weiter als das. Es heißt in Sohnart und Weise eigentlich, weil es betont die Qualität. Er spricht nun nicht mehr in Visionen, all diesen Dingen, sondern er spricht jetzt in einer höheren, einer besseren Qualität. Und das ist im Sohn, in Sohnart und Weise. Nun, die Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, war Jesus schon nicht mehr auf der Erde. Das bedeutet, der gesamte Brief arbeitet unter der Annahme, dass Jesus sich weiterhin offenbart, nämlich durch den Heiligen Geist, der durch die Schrift spricht. Tatsächlich zitiert der Hebräerbrief unzählige alttestamentliche Stellen, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr durchlest. Und eine kommt ganz besonders immer wieder zum Vorschein, nämlich die Stelle aus Psalm 95. Und da sagt er zum Beispiel in Hebräer 3, Vers 7, deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, der Heilige Geist spricht und dann kommt ein Schriftzitat. Ist doch interessant. Der Heilige Geist spricht und die Schrift spricht. Das ist beides ein und dasselbe. Der Heilige Geist spricht und dann ein Zitat aus Psalm 95, dasselbe nochmal in 3,15, in 4, Vers 3 und auch 4, Vers 7 wird der Psalm nochmal zitiert. In 4, Vers 7 heißt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wo hören Sie denn seine Stimme? Aus der Schrift. Gott hat sich geoffenbart im Sohn, die höchste Qualität seiner Offenbarung. Der Sohn sendete den Heiligen Geist als Helfer, der den Aposteln half und den neutestamentlichen Propheten, die Schriften niederzuschreiben. Der Heilige Geist inspiriert es in diesem Prozess. Und jetzt ist die Schrift der permanente Zeuge über diese vollkommene Offenbarung in Jesus. Und deshalb, weil es die höchste Qualität erreicht hat, kommt nichts mehr dazu. Es ist vorbei mit den Offenbarungen jetzt. Es ist einfach gesagt nicht mehr nötig. Und deshalb endet das Argument in Hebräer 4 über Psalm 95 mit den folgenden Worten in Hebräer 4,12. Und ihr kennt die alle sehr gut, aber man muss es in diesem Kontext verstehen. Denn das Wort Gottes ist jetzt lebendig und wirksam. Es ist jetzt der vollkommene, permanente Zeuge, durch den Heiligen Geist inspiriert, der uns Jesus vorstellt, durch den Jesus zu uns spricht. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens. Das Wort Gottes, die Schrift, ist lebendig und wirksam und der alleinige, permanente Zeuge für Christus und für seinen Willen an uns. Der Heilige Geist spricht nur aus drücklich und ausschließlich alleine durch sein geschriebenes Wort. Ich hoffe, das haben wir jetzt alle verstanden. Jesus ist die komplette Offenbarung. Die Schrift zeigt uns diese komplette Offenbarung. Deshalb ist die Schrift allgenügsam, genauso wie Gott allgenügsam ist, wie Christus und der Geist allgenügsam sind. Du willst Gottes Stimme hören? Dann schlag die Bibel auf und lies laut vor. Der Heilige Geist hat dir etwas gesagt? Gib mir Kapitel und Vers, bitteschön. Du willst wissen, was Gottes Willen ist, schlag deine Bibel auf und fang an zu lesen. Seht ihr, wie einfach das ist und wie kompliziert wir das manchmal machen? Also, Gottes Wille ist nicht versteckt. Gottes Wille ist offenbar. Und jetzt drittens, das ist auch sehr, sehr wichtig, Gottes Wille ist klar. Gottes Wille ist klar. Also, es ist nicht nur so, dass wir Gottes Willen suchen müssen, sondern dass er da ist, komplett zur Verfügung steht, für dich und mich, für jedermann, sondern er ist auch klar. Gott hat kein Sprachproblem, ja, er hat keinen Sprachfehler, er hat nicht etwas vergessen, uns zu geben, was wir unbedingt bräuchten. Denn das Gesetz des Herrn ist vollkommen, Psalm 19, Vers 8. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen, Psalm 19, Vers 9. Nun, lasst mich euch ein paar Beispiele geben, hier einfach ganz praktisch werden. Was ist Gottes Wille? Okay, lasst uns mal sehen. Schlagt mal 1. Thessalonicher Kapitel 4 auf. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Wer hat es schon? Hände hoch. Sehr schön. Einige sind noch am Suchen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Schön, lass mich mal lesen. Denn dies ist Gottes Wille. Ah, das ist ja praktisch. Das steht ja hier. Ha, ist ja toll, ne? Denn dies ist Gottes Wille, was? Eure Heiligung oder eure Heiligkeit heißt es bei mir. Dies ist schwarz auf weiß. Er will, dass du heilig lebst. Heilig bedeutet abgesondert vom Bösen. Er will, dass du aufhörst zu sündigen und im Gehorsam lebst. Wie lange musstest du jetzt suchen, 1. Thessalonicher 4, 3 aufzuschlagen? Nicht so lange. Und ihr seht schon, je besser ihr eure Bibel kennt, desto schneller werdet ihr Gottes Willen finden. Das ist praktisch, oder? Ja. Ja, deshalb müssen wir unsere Bibeln kennen. Ja. Heilig bedeutet abgesondert vom Bösen. Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen, dass du nicht an bestimmten Sünden in deinem Leben festhältst und nicht Buße tun willst, in geheimen Begierden, Götzen, Habsucht, was auch immer lebst, mangelnder Vergebung. Wie kann ich da erwarten, dass Gott mir irgendwas anderes zeigen würde? Oh Gott, zeig mir, ob ich nach Afrika gehen soll. Hey, fang mal an mit der Heiligung. Hier hast du was schwarz-weiß. Das andere, das erledigt sich dann von alleine. Aber erstmal musst du heilig leben. Seht ihr, wie wir oft dieses Spektakuläre wollen? Deshalb hat die charismatische Bewegung so viel Erfolg. Weil die bieten viel Erfahrungen und Action und da geht was und das ist toll. Und wir reden hier über Heiligung. Ja, ist es nicht so? Ist das nicht manchmal unser Problem? Sind wir ehrlich? Und genau das ist aber Gottes Wille. Genau hier sieht man, ob du wirklich Gottes Willen tun willst oder ob du nur sagst, du willst Gottes Willen tun, aber eigentlich möchtest du deinen eigenen Willen tun. Du möchtest vielleicht irgendwelches Ansehen haben. Du möchtest vielleicht irgendwas Spektakuläres tun für den Herrn, aber nicht Gottes wahren Willen tun. Nun, die Person, die du vielleicht kennengelernt hast, mag vielleicht die Richtige sein zum Heiraten, aber vielleicht bist du noch nicht der Richtige, weil du noch nicht in Heiligung lebst. Hier siehst du schon mal einen Hinweis, worauf man achten sollte. Gott interessiert es nicht so sehr, was für eine Schule wir besuchen, welche Ausbildung wir machen, was für Häuser wir haben, was für Autos wir haben, aber ihn interessiert, dass du heilig lebst. Ja, ist egal, ob du mit dem Opel oder mit dem VW oder was weiß ich durch die Gegend fährst. Es ist völlig wurscht. Aber Gott will, dass du heilig lebst. Hier, denk an den Hebräerbrief. Die Schrift ist die Stimme Gottes. Die Schrift hat dir schon längst gesagt, was Gottes Wille ist. Vielleicht wollen wir nicht hören. Vielleicht gefällt uns das nicht, was wir da hören. Vielleicht wehren wir uns dagegen innerlich. Wir können hier noch weitermachen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3. Sind noch nicht fertig hier, der Vers. Denn das ist Gottes Wille, eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Ha, Gottes Wille ist sexuelle Reinheit. Wie sieht es damit aus in unserem Leben? Nun, hier muss ich nicht viel dazu sagen. Ihr könnt euch die ganzen Predigten von 1. Korinther 6 und Kapitel 7 schon mal wieder anhören. Aber wie sieht es damit aus? Hast du unreine Gedanken? Lebst du nicht in sexueller Reinheit? Dann musst du nicht länger nach Gottes Willen suchen. Du hast ihn bereits gefunden. Du weißt bereits ganz genau, woran du arbeiten musst. Und so ist es mit vielen Dingen, die wir in der Schrift finden. Je mehr du in der Bibel forschst, je mehr du in der Bibel liest, wirst du es feststellen. Unterordnung unter den Staat, Unterordnung der Frau auch oder Unterordnung unter die Ältesten. Geisterfüllt sein, gehorsam sein, beständig im Gebet, 1. Thessalonicher 5, 17, beständig dankbar, 1. Thessalonicher 5, 18, beständig fröhlich, 1. Thessalonicher 5, 16, beständig in der Gemeinde sein, Hebräer 10, 25, wie sieht es damit aus mit deinem Gemeindebesuch? Bist du wirklich da? Bist du treu? Bist du dabei? Machst du mit? Das ist der Wille Gottes. Da haben wir ganz viel vom Willen Gottes. Dienen, Gaben einbringen, Evangelisation. Gibst du das Evangelium deinem Umfeld weiter? Oder sagst du, oh Herr, ich möchte so gerne nach Afrika. Also wenn du hier das Evangelium nicht verkündigst, was willst du dann in Afrika? Wenn du hier kein Evangelist bist, bist du da auch keiner. Oder sogar leiden. Wie sieht es mit Leiden aus? Da steht auch einiges in der Bibel über das Thema Leiden, wie wir leiden sollen, in welcher Art und Weise wir leiden sollen. Haderst du mit Gott, das, was er dir gegeben hat? Letztlich gibt es nur diesen Weg, Gottes Weg. Gottes Willen zeigt sich in der Art und Weise, wie er sich hier offenbart, in der Schrift und nicht nach unserem Fasson. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, meine Lieben. Gottes Willen zu gehen oder zu leben, sag's mal so, Gottes Willen zu leben, basiert nicht auf einer einzigen riesigen Entscheidung oder zwei, drei, vier großen Entscheidungen, die du triffst. Also wenn ich mich hier falsch entscheide, dann bin ich nicht mehr in Gottes Plan, dann ist alles vorbei. Nein, so ist es nicht. Sondern Gottes Willen zu leben bedeutet, jeden Tag kleine Entscheidungen in Treue zu treffen. Das ist das, was Gott will von uns. Viele tausende kleine Entscheidungen, die uns immer mehr helfen, Gottes Willen tatsächlich zu leben in unserem Leben. Sonst wäre es nicht der Weg des Glaubens. Gott hat uns gesagt, vertrau mir, hier, ich gebe dir mein Wort. Und jetzt vertraue mir, dass das, was ich hier sage, wahr ist und dass du das leben kannst und dass du dich jeden Tag neu dafür entscheiden kannst. Das ist der Weg der Weisheit. Ich möchte euch hier einfach drei Punkte weitergeben zu diesem Thema Weg der Weisheit. In Sprüche Kapitel 2 finden wir die. Das ist relativ simpel. Ich möchte euch hier einfach eben befreien, so ein bisschen von diesem Mystizismus, von diesen ewigen Fragen und ja, und wie soll ich mich entscheiden und so weiter. Es gibt Prinzipien, die uns die Schrift gibt, die ganz deutlich sind und ganz hilfreich sind, wenn wir den Willen Gottes tun wollen in unserem Leben. Sprüche 2, Vers 1 heißt es, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr aufmerksam auf Weisheit hören lässt, dein Herz neigst zum Verständnis. Höre auf Rat, das ist das Erste. Ganz einfach, höre auf Rat. Frage weise Menschen, reife Gläubige um Rat. Deine Eltern, dein Pastor, weise Freunde, ich betone das, weise. Zweitens, die Schrift selber erforschen. Natürlich muss man selber ein Bibelstudent sein, Sprüche 2, Verse 3 bis 5. Wenn du den Verstand rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und ihm nachspürst wie nach verborgenen Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen, die Erkenntnis Gottes finden. Siehst du, wenn du bereit bist zu arbeiten wie ein Goldgräber hier, das ist harte Arbeit, hartes Studium, in die Schrift hineinzugehen, dann wirst du die Schrift selber erforschen und diese Erkenntnis, den Willen Gottes finden. Aber es ist harte Arbeit. Wir singen das mit den Kindern immer, Bibelentdecker sein. Ja? Wir müssen lernen, die Schrift nicht nur zu lesen, sondern auch wirklich zu studieren. Und schließlich drittens, bitte den Herrn um Weisheit. Das heißt dir, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen. Hast du schon gebetet dafür? Hast du schon gebetet für diese Entscheidung? Sag mal, eine wichtige Frage. Anstatt erstmal zu allen möglichen Menschen zu rennen, erstmal beten. Die Weisheit kommt von Gott aus seinem Mund. Und deshalb müssen wir beten, wir bitten darum, damit Weisheit in dein Herz kommt. Kapitel 2, Vers 10 hier in den Sprüchen. Diese Weisheit ist es dann, die uns beschützt, leitet, hilft, in klugen Entscheidungen zu treffen. Und zwar in diesem kleinen Alltagsbereich. Ja, ist es jetzt klug, hier so viel Zeit zu verwenden? Oder ist es klug, hier dies und jenes zu tun? Wenn du in diesen Prinzipien lebst, wirst du relativ schnell merken, dass du weise und gute Entscheidungen treffen kannst, ohne dass du immer gleich einen Zettel vom Himmel brauchst. Ja? Es läuft nicht auf eine einzelne große Entscheidung heraus, sondern auf viele kleine. Und wenn du belehrbar bist, Rat annimmst, weise, belesen, voller Gebet, Selbstbeherrschung lebst, dazu eben in Heiligung, in Gehorsam, all die Dinge, die wir schon angeschaut haben, kannst du eigentlich gar keine richtig dumme Entscheidung treffen. Das geht gar nicht, wenn du so lebst. Wir leben natürlich nicht immer so, ich weiß das. Aber trotzdem, darauf müssen wir uns konzentrieren. Wenn wir keine dummen Entscheidungen treffen wollen, müssen wir uns darauf konzentrieren, weise zu werden. Aber wenn ich weise bin, wenn ich wirklich weise bin, werde ich nicht dumme Sachen machen. Dumme Sachen mache ich nur, wenn ich dumm bin. Wenn ich Gottes Wort nicht verstehe und nicht nachgeschaut habe, nicht geprüft habe, nicht um Rat gefragt habe, nicht selber die Schrift erforscht habe, nicht gebetet habe. Wenn ich dumm bin, wenn ich unweise bin, dann treffe ich unweise Entscheidungen. Und dann bin ich aber auch selber schuld. Dann bin ich selber schuld. Und wichtig ist auch, dass wir uns in Bewegung setzen. Dass wir nicht einfach da sitzen und, ja, und was ist denn der Wille Gottes und uns nie entscheiden können und hin und her und hin und her. Dann bist du wie so ein 30-Tonnen-Sattelschlepper, also ein Riesenlastwagen. Ja, wenn der da steht, dann, wenn du das versuchst, in Bewegung zu bringen, dieses Riesenteil, das wirst du nie hinkriegen. Da brauchst du einen Kran, um das wegzuheben. Aber setz dich rein. Schalte den Motor ein und fahr los. Und plötzlich lenkt sich das Ding relativ simpel, relativ einfach. Ohne viel Anstrengung. Und so müssen wir uns in Bewegung setzen, Richtung Heiligkeit, Richtung Gottes Ähnlichkeit. Und Gott wird den Rest für uns tun. Aber dazu kommen wir jetzt noch. Gottes Wille ist nicht versteckt, er ist geoffenbart, er ist klar. Und viertens, Gottes Wille ist einfach. Gottes Wille ist einfach. Die vierte befreiende Wahrheit ist, es ist einfach. Ich sage nicht, es ist einfach zu leben, aber ich sage, es ist einfach zu verstehen, das Prinzip. Es soll nicht eine lange, sorgenvolle Suche nach Hinweisen und Zetteln vom Himmel und Zeichen und was weiß ich und offenen Türen und Eindrücken und Bildern sein, sondern Gott hat uns seinen Willen ganz klar und deshalb auch einfach verständlich geoffenbart. Wir haben sogar den Vorteil, dass wir den Willen Gottes nicht nur in einer menschlichen Sprache, sondern sogar noch in unserer Sprache haben. Wir müssen nicht mal irgendwie Übersetzer werden zuerst. Diese Arbeit wurde auch schon für euch gemacht. Wir müssen nur aufschlagen und lesen. Lasst uns Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Ich möchte euch das veranschaulichen einmal mehr. Matthäus Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 25, ihr kennt diese Verse sicherlich, aber in Bezug auf den Willen Gottes, das ist ein wichtiger Punkt hier. Matthäus 6, Vers 25, wir lesen bis 34. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer aber unter euch vermag, mit Sorgen seiner Größe eine Elle zuzufügen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr euch, ihr Kleingläubigen. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen oder welchen Job soll ich annehmen oder welche Entscheidung soll ich treffen oder wen soll ich und so weiter, könnt ihr einfüllen. Denn nach all diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag an seinem Übel genug oder jeder Tag hat seine eigenen Sorgen. Ohne diesen Text jetzt auch im Detail auszulegen, wird einiges deutlich hier. Jesus sagt, sorge nicht, sondern vertraue auf den Herrn. Sorge dich nicht um die trivialen, unbedeutenden Dinge des Lebens. Essen, Trinken, Kleidung, Nahrung. Können wir das erweitern? Haus, Job, Auto und so weiter. Sorge dich nicht. Nicht, dass wir uns nicht darum kümmern oder diese Dinge nicht tun oder eben nicht arbeiten gehen und sagen, ich vertraue auf Gott, dass er mir irgendwie Geld gibt. Nicht so leichtsinnig. Aber dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns zermartern mit all diesen Entscheidungen und Vorstellungen, was alles passieren könnte. Sondern wir sollen vertrauen. Der Punkt ist, Gott weiß, dass wir das alles brauchen. Gott weiß, was du brauchst. Wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern, wird er alles hinzufügen. Und ich denke, der Schlüssel hier ist definitiv die Verse 33 und 34, wo er sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und hier ist es wieder, seine Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. All diese Dinge, um die ihr euch so viel Sorgen macht und wo ihr denkt, wie soll ich mich bloß entscheiden und versucht, Gottes Willen in eurem Leben zu finden, ist umsonst. Und Gott sagt, ich habe dir meinen Willen gegeben. Du trachtest nach meinem Reich und ich werde den Rest hinzufügen. Die Frage ist, bin ich bereit, diesen Weg des Glaubens zu gehen oder mir einfach so viele Sorgen zu machen? Also vier Schlussfolgerungen hier. Gott will nicht, dass wir wissen, was morgen sein wird. Er will es gar nicht. Du musst es gar nicht wissen. Und Gott will nicht, dass wir uns deshalb darüber den Kopf zerbrechen. Will er nicht. Gott will aber, dass wir nach seinem Reich trachten. Und Gott will uns dann mit allem anderen versorgen. Ist das nicht spannend? Und die Frage ist natürlich jetzt, okay, wie trachte ich denn nach dem Reich Gottes? Wie geht denn das? Wie mache ich das? Gottes Reich ist einfach seine Herrschaft. Das ist da, wo er regiert. Sein Wille geschieht. Wiederum, wir haben den geoffenbarten Willen. Hier, all diese Dinge, die er uns aufgeschrieben hat. Ganz einfach, gehe den Weg der Weisheit aus Sprüche 2, nimm Rat an, erforsche Gottes Wort, bete viel und dazu lies Gottes geoffenbarten Willen, fange an, in deiner Heiligung zu arbeiten, sei gehorsam, lebe in sexueller Reinheit, in Unterordnung, Geisterfülltheit und, alles, was da steht. Ständig in der Gemeinde sein, dienen, Gaben einbringen, Evangelisation. Und wenn du das alles tust, wenn du dich unterordnest, wenn Gottes, es wird nie perfekt sein, ich weiß, aber wenn diese Dinge sich in deinem Leben manifestieren, was sollst du dann noch tun? Dann tu einfach, was du willst. Weil wenn dein Wille so mit Gottes Wille übereinstimmt, dann tue einfach, was du willst, weil das, was du willst, wird das sein, was Gott will. Was wird dich dann regieren? Welche Prinzipien? Gottes Wille, Gottes Prinzipien, Gottes Wort, Gottes Geist wird dich dann regieren. Nimm einen Job an, sofern es nichts Unmoralisches ist. Sitz nicht herum, mach etwas, tu etwas, setz dich in Bewegung. Eben denk an den Sattelschlepper. Wird die Geschichte eines alten Mannes erzählt, der tatsächlich 70 Jahre lang auf den Willen Gottes gewartet hat. Und er war sich halt nie sicher. Und am Ende hat er gar nichts erreicht, hat er nichts entschieden. Das bringt auch nichts. Lasst uns in Bewegung setzen. Die einzige Fessel, die wir sozusagen tragen, ist die Fessel, wenn ich es mal so ausdrücken darf, der Gerechtigkeit. Ja, dass wir alle Dinge in dieser Gerechtigkeit, wir trachten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Also das sind ganz klar unmoralische Dinge, sind verboten, aber ansonsten hast du Freiheit, dich für den Job oder den Job zu entscheiden. Und manchmal gibt es andere Faktoren, und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen, einfach um euch noch ein paar praktische Fragen mit auf den Weg zu geben, anhand derer ihr euch selber prüfen könnt, wenn es zu solchen Entscheidungen kommt, gerade jetzt eine neue Arbeitsstelle oder irgend solche Entscheidungen im Alltag, wo man sagt, ja gut, was sagt denn jetzt die Bibel darüber? Und das ist Punkt 5, die fünfte befreiende Wahrheit ist, Gottes Wille hilft für alle Entscheidungen. Gottes Wille, geoffenbart in Gottes Wort, ist vollkommen und deshalb hat er uns alle Prinzipien gegeben, die wir brauchen, um weise Entscheidungen treffen zu können. Und ich habe euch jetzt hier 12 Fragen, die ihr euch niederschreiben dürft, um euch selber zu prüfen, wenn ihr solche Entscheidungen treffen müsst. 12 Fragen. Die erste ist ganz logisch. Hast du die Schrift erforscht? Das heißt, hast du einmal die Bibel direkt zu diesem Thema befragt? Sagt die Bibel zum Beispiel etwas über dieses Thema? Die Bibel sagt zum Beispiel, dass wir arbeiten sollen. Ja? Nicht, was für einen Job du genau haben sollst, aber sie sagt zumindest, dass wir arbeiten sollen, damit wir unser Geld verdienen, damit wir unsere Lieben versorgen, damit wir etwas abzugeben haben. Da haben wir schon ganz klare Anweisungen, Epheser 4, 28 zum Beispiel. Also was sagt die Bibel dazu? Hast du die Schrift erforscht? Zweitens, das sind nur Leitlinien hier, einfach als Hilfestellung. Hast du gebetet? Ja, wir verpassen es meistens, einfach mal ganz konkret, immer wieder ausdauernd für diese Dinge zu beten. Und Gott wartet manchmal einfach, um zu sehen, ob wir auch bereit sind, unsere Abhängigkeit von ihm zuzugeben. Deshalb hast du Gott um Weisheit gebeten für deine Situation. Jakobus 1,5 oder Psalm 25, Vers 4. Drittens, hast du um Rat gefragt? Der Weg der Weisheit besteht darin zu beten, die Schrift zu erforschen, aber danach um Rat zu fragen. Du hast liebe Geschwister um dich herum, Eltern, Pastoren, Diakone, die vielleicht auch ein geistliches Zeugnis haben. Sprüche 15, 22 heißt es, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber durch viele Ratgeber kommen sie zustande. Bevor du ein Haus baust, frage jemanden, der damit Erfahrung hat, der das schon mal gemacht hat. Bevor du ein Auto kaufst, frage jemanden, der sich damit auskennt. Ich kenne mich zum Beispiel überhaupt nicht aus, mich müsst ihr nicht fragen mit Autos. Ja, da frage ich andere Leute. Aber fragt, seid nicht stolz, fragt um Rat. Hast du um Rat gefragt? Viertens, jetzt kommen die Prinzipien. Fördert es die Heiligung in meinem Leben? Das ist ganz einfach, wir haben es vorhin gesehen, 1. Thessalonicher 4, Gottes Wille ist meine Heiligung, also fördert es in irgendeiner, oder behindert es, das ist ja die andere Frage dann, bringt es Böses in mein Leben, welchen Einflüssen setze ich mich damit aus, wenn ich mich entscheide, diesen oder jenen Job anzunehmen, wie wenig Zeit wird da noch bleiben für die Gemeinde und, solche Prinzipien können uns leiten. Fünftens, ganz ähnlich, aber geht auch ein bisschen weiter, bringt es dich in Versuchung. Es gibt ganz besondere Versuchungen für jeden von uns. Es gibt vielleicht gewisse unter uns, die nicht an einem bestimmten Ort arbeiten sollten, weil sie damit mit diesen Materien nicht umgehen können und dann in Versuchung geraten. Ich meine, ein Christ sollte sicherlich in einer Erotikvideothek arbeiten. Ich meine, das ist offensichtlich. Da wisst ihr schon, das geht gar nicht. Es gibt andere Dinge, die ein bisschen subtiler sind, wo ich merke, hey, irgendwie beschäftige ich mich so sehr jetzt nur noch mit dieser Materie, ich muss davon Abstand nehmen. Ich habe gar keine Zeit mehr für andere Dinge, das ist nicht gut. Sechstens, fördert es die Verkündigung des Evangeliums? Diese Frage kann ich mir auch stellen. Fördert es die Mission in irgendeiner Art und Weise? Es muss nicht immer der Fall sein, aber das kann eine Sache sein. Oder bin ich ein schlechtes Zeugnis, wenn ich mich für diese oder jene Sache entscheide? Eben, fördert es mein Zeugnis oder eben behindert es mein Zeugnis? Siebtens, fördert es den Bau der Gemeinde? Gottes Wille ist es, dass die Gemeinde gebaut wird, hier auf dieser Welt, im Moment, in dieser Zeit. Oder nimmt es, wie gesagt, zum Beispiel so viel Zeit in Anspruch, dass ich überhaupt keine Zeit mehr habe, mich in die Gemeinde einzubringen, zu dienen, zu helfen oder die Hauskreise zu besuchen? Das ist auch ein Prinzip. Matthäus 16, 18, ich will meine Gemeinde bauen. Achtens, grundsätzlich fördert es gute Gedanken in deinem Leben. Ist es wahr, ehrbar, gerecht, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend, etwas Lobenswertes? Philipper 4, 8. Was für Gedanken fördert es? Welche Dinge kommen mir in den Sinn? Oder welche Assoziationen? Manchmal ist es einfach nur so, ich höre oder sehe etwas und dann denke ich an bestimmte Dinge, die vielleicht nicht gesund sind für mich. Und ich merke, nee, das behindert mein geistiges Wachstum. Das ist nicht hilfreich. Neuntens, und das ist so wie ein Filter, ihr dürft eure Entscheidungen so wie durch diesen Filter jagen, verherrlicht es Gott. Widerspiegelt es irgendwie seine Ansichten oder seine Absichten, seine Eigenschaften? Oder bringt es Schande über seinen Namen? 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Bringt es, verherrlicht es Gott? Gibt es ihm die Ehre oder ist es nur für mich? Zehntens, ist es eine Gewissensfrage? Ja, du musst doch auf dein Gewissen hören. Ich weiß, manche haben ein überempfindliches Gewissen, andere ein zu wenig empfindliches Gewissen. Das Gewissen ist niemals ein absoluter Maßstab. Das Gewissen muss nach dem Wort Gottes ausgerichtet werden. Aber trotzdem sollten wir niemals etwas mit schlechtem Gewissen tun. Römer 14 ist hier eine gute Stelle, um das mal durchzulesen, wo es um die Freiheit des Christen geht. Und in Vers 23 heißt es, wer aber zweifelt, wenn er isst, und hier geht es um das Essen von Götzenopfer, ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Also wenn du es mit einem schlechten Gewissen tust, tu es lieber nicht. Lass es sein. Elftens, was sind deine Motive? Ja, was ist mein Motiv für diese oder jene Entscheidung? Warum? Frage dich, prüfe dein Herz. Will ich wirklich Gott verherrlichen damit oder ist es etwas, was vor allem was ich für mich tue? Eben in erster Linie egoistische Motive habe, um mich selber zu bereichern, um irgend sowas zu tun. Was auch immer die Entscheidung ist. Ist es einfach nur bequemer für mich? Ja, da müssen wir lernen, ehrlich zu sein mit uns selbst. Das ist manchmal nicht so einfach, unsere Herzen sind trügerisch. Aber frage dich trotzdem, was sind meine Motive? Warum tue ich, was ich tue? Immer wieder. Und schließlich zwölftens, eine weitere Frage noch, gefährdet es andere Prioritäten? Das heißt, es ist nicht nur einfach die Gemeinde, sondern auch Pflichten als Vater, Mutter, Ehefrau, Ehemann oder auch als Pastor, Diakon, was auch immer deine Position ist. Ein Vater sollte keinen Job annehmen, durch den er seine Familie nicht mehr sieht, zum Beispiel. Das wäre eine unkluge Entscheidung, eine nicht weise Entscheidung, weil er hat Verpflichtungen gegenüber seiner Familie, die ebenfalls biblisch sind, die ebenfalls geoffenbart sind hier in Gottes Willen, den wir erkennen können. Schwarz auf weiß. Und er sollte mir nicht so viel Zeit für Hobbys verwenden, wenn ich sonst keine Zeit mehr habe, irgendwas anderes zu tun, andere Pflichten vernachlässigen und so weiter. Das sind einfach 12 Fragen. Es gibt sicher noch mehr, was man hier zusammenstellt, aber es sind so Grundprinzipien, die vielleicht hoffentlich hilfreich sind für euch, wo ihr dann wirklich sagt, okay, ich nehme die Schrift und ich benutze die Schrift als Leitfaden, nicht als Orakel, ja, sondern als Leitfaden, um mich weise zu entscheiden. Gut. Lass mich jetzt noch das Rätsel lösen. Wenn die Frage gestellt wird, War es nun Gottes Wille, dass ich nach Russland ging, oder wir, oder war es nicht Gottes Wille? Nun, ich sage dazu, die Antwort sollte jetzt eigentlich auf der Hand liegen, nachdem was wir jetzt alles gehört haben. Es war Gottes souveräner Wille, das heißt, es war Teil seines souveränen Ratschlusses, dass wir, ich und meine Frau, nach Russland gingen und da das erlebten, was wir erlebten. Und dann auch wieder genauso zurückgekommen sind und dann hier in Berlin gestrandet sind, sozusagen. Er hat mir dadurch viele Dinge beigebracht. Ich habe vieles lernen dürfen. Ich durfte lernen, dass ich mich unterordnen sollte, zum Beispiel. Also es war hilfreich, es war wertvoll, aber es war definitiv nicht sein wünschender Wille. Weil, wenn ich die Bibel studiert hätte, dann hätte ich gesehen, dass ich mich den Ältesten einer Gemeinde unterordnen soll. Hebräer 13. Dass man die Lehren einer Gemeinde prüfen sollte. 1. Johannes 4, 1 bis 2. Auch, dass Gott nicht mehr durch Zeichen und Wunder spricht, sondern in Sohnweise. Hebräer 1, Vers 2. Ich hätte Russland sozusagen umgehen können, von einer menschlichen Perspektive aus gesehen. Aber ich war einfach zu stur und zu unbelehrbar und deshalb hat Gott gesagt, gut, da muss es eben sein. Und ich möchte dir das einfach ersparen. Wenn du die Schrift studierst, nach Gottes Willen, nach seinem geoffenbarten Willen trachtest, nach seinem Reich trachtest und wirklich konsequent Christus nachfolgst, dann darfst du sicher sein, Gott wird dich nicht verlassen, er wird es alles hinzufügen. Wenn du bereit bist, den Weg der Weisheit zu gehen, dann sei dir gewiss, der Herr leitet dich. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Großer Gott, wir sind so dankbar, dass wir einen vollkommenen Ratschluss vor uns haben in der Schrift. Und bitte hilf uns, dieses Wort immer mehr zu lieben, zu studieren, zu kennen, damit wir dich kennen, damit wir deine Gedanken nachvollziehen und auch nachdenken können, dass wir so denken können, wie du denkst. Dass wir wahrhaft deinen Willen tun, uns nicht auf irgendwelche Irrwege begeben und mystische Erfahrungen suchen, sondern vielmehr diese Einfachheit, diese Klarheit von deinem Wort immer mehr schätzen und sehen, wie allgenügsam und wie vollkommen dein Wort ist. Es hilft in jeder Lebenslage. Danke, dass du uns nicht verlässt, dass du uns trotzdem leitest. In deinem souveränen Ratschluss bringst du uns immer wieder zurück. Du bist gnädig. Du lässt uns nicht aus der Schule laufen, wenn wir deine Kinder sind. Aber trotzdem dürfen wir deinen Willen kennen, den du uns geoffenbart hast. Hilf uns nicht, uns auf andere Dinge zu fokussieren, die eben nicht so wichtig sind für dich, wo du uns sagst, kümmert euch nicht drum, ich werde euch das hinzufügen, sondern dass wir im Vertrauen, im Glauben auf dich leben. Danke jetzt für diese Zeit, in Jesu Namen. Amen.